SRF 3.
Angespannter Tag in der Ukraine. Bei den Auseinandersetzungen im Osten des Landes sterben Menschen. Die Lage bleibt verworren. Am Tag nach der Havarie in Südkorea wird fieberhaft versucht, aus dem Wrack der gesunkenen Fähre noch Menschen zu retten. Es werden Vorwürfe laut.
Die Angehörigen sagen, es wird sich zu wenig gekümmert. Es gibt zu wenig Informationen.
Optimistische Schweizer KMU, die kleinen und mittleren Unternehmen erwarten, mehr Produkte im Ausland absetzen zu können. Und das Wetter heute sonnig, morgen im Norden bewölkt und allmählich Regen bei 12 Grad, im Süden noch teils sonnig bei 20 Grad. Info 3 am Mikrofon sind Patrick Seiler und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einer Fernsehshow widersprüchliche Signale ausgesandt zur Ukraine-Krise. Er glaube an eine Verhandlungslösung in dem Konflikt, sagte Putin auf entsprechende Zuschauerfragen. Später betonte Putin aber auch, Moskau habe das Recht, die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine zu verteidigen. Der Führung in Kiew empfahl er einen runden Tisch mit den pro-russischen Aktivisten. Schweizer KMU, die Waren exportieren, sehen mehrheitlich optimistisch in die Zukunft. Dies zeigt ein Bericht der bundesnahen Organisation Swiss Global Enterprise. Aktuell erwarteten 53% der kleinen und mittleren Unternehmen einen Zuwachs bei den Exporten. Letztes Jahr waren es noch 42%. Die stärker werdende Wirtschaft in den USA und in Großbritannien gebe den Unternehmen Schub. Sorgen bereite die wirtschaftliche Abkühlung in Asien. Der größte Schweizer Baukonzern Implenia erhält einen millionenschweren Auftrag. Für 23 Millionen Franken kann Implenia einen Teil der Jakobshornbahnen in Davos erneuern, teilte der Konzern mit. Es geht um die Verbindung zwischen Davos-Platz und der Mittelstation Ischalp. Implenia war bereits für die Generalplanung verantwortlich. Bei Abbrucharbeiten auf einem ehemaligen Bürogebäude der Novartis in Basel ist am Morgen ein Teil der Decke eingestürzt. Ein Arbeiter ist dabei ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegenüber dem Regionaljournal Basel sagte, ist noch unklar, weshalb die Decke einstürzte. 5 weitere Arbeiter erlitten einen Schock und werden betreut. Sicherheitskräfte vor Ort fürchten, ein weiterer Teil der Decke könnte einstürzen. Die Straße wurde deshalb abgesperrt. 340 Fahrzeuge und deren Insassen haben Berner und Solothurner Kantonspolizisten diese Nacht im Raum Solothurn-Oberbipp kontrolliert und dabei nicht viel zu beanstanden gehabt. Lediglich 7 Personen wurden angezeigt, weil sie gegen das Straßenverkehrsgesetz verstoßen hatten. 23 Lenker wurden gebüßt. Die koordinierte Großkontrolle fand auf der Autobahn A1 statt und in den Gemeinden rund um Oberbipp. In Algerien hat die Präsidentenwahl begonnen. Knapp 23 Millionen Menschen sind aufgerufen, für die nächsten 5 Jahre ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Als Favorit gilt der schwerkranke Amtsinhaber Abdelaziz Bouteflika. Kritiker werfen ihm Korruption vor. Mehrere Oppositionsparteien haben dazu aufgerufen, die Wahl zu boykottieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.301 Punkt, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 21,70 gehandelt, der Dollar zu 87,80 Rappen. Das Wetter. Es ist in der ganzen Schweiz sonnig mit einzelnen Schleierwolken. Dazu gibt es im Norden 17, im Süden bis 20 Grad. Morgen ist es oft bewölkt, am Nachmittag fällt Regen. Schnee gibt es bis auf 900 Meter. Die Temperatur morgen 12 Grad. Im Süden scheint erst noch die Sonne bei 20 Grad, dann ziehen Wolken auf.
Info 3 Mittag.
Die Lage in der Ukraine bleibt äußerst verworren. In der Hafenstadt Mariupol im Südosten des Landes hat die ukrainische Armee vor einer Kaserne 3 pro-russische Aktivisten erschossen. 13 weitere seien verletzt und 63 verhaftet worden, so das ukrainische Innenministerium. Die ukrainischen Soldaten hätten sich mit ihren Schüssen gegen Vermummte gewehrt, die Brandsätze geworfen und auf sie geschossen hätten. Auslandredaktor Joe Shelbert fasst die Lage zusammen.
eine völlig andere Darstellung der Auseinandersetzung gaben Aktivisten und Nachbarn, die von einem Reuters-Journalisten gefragt wurden. Etwa 500 Personen hätten vor der Kaserne demonstriert und die Sicherheitskräfte aufgerufen, sich ihnen und ihren Forderungen nach mehr Selbstbestimmung anzuschließen. Darauf habe der Kommandant der Kaserne den Schießbefehl gegeben. Erst nachher seien Brandsätze geworfen worden. Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Aktivisten werden auch aus Slawiansk und Kramatorsk, nördlich der Gebietshauptstadt Donetsk, gemeldet. In Slawiansk erklärten sogenannte ostukrainische Selbstverteidiger, sie hätten 17 ukrainische Soldaten festgenommen, die auf Demonstranten geschossen hätten. Und aus Kramatorsk meldeten Aktivisten, die Nationalgarde habe mehrere demonstrierende Bürger mit Schüssen verletzt. Auf diplomatischer Ebene warf Russlands Präsident Putin den USA vor, mit der Rechtfertigung des militärischen Vorgehens einen Krieg der ukrainischen Regierung gegen das Volk zu unterstützen. Die USA seien unglaubwürdig. Zum einen verteidige Washington den Februarputsch gegen die gewählte Regierung als Volksaufstand, kritisiere aber die Proteste dagegen als Terrorismus. Die USA wiederum kündigten an, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, falls, so ein Regierungssprecher, an den Gesprächen heute in Genf keine Fortschritte erzielt würden. Seit dem späten Vormittag verhandeln in Genf die Außenminister der Ukraine, der USA, Russlands und die EU-Außenbeauftragte über eine Lösung der Ukraine-Krise. Im Vorfeld dominierten gegenseitige Vorwürfe. Die ukrainische Regierung warf Russland vor, Terror in die Ukraine zu exportieren, und Russland beschuldigte die Führung in Kiew, mit ihrer Politik die Ukraine an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht zu haben. Gleichzeitig sprachen sich im Prinzip allerdings alle Seiten für eine friedliche Verhandlungslösung aus.
Info 3 Mittag.
Starke Winde, hohe Wellen, schlechte Sicht. Die Bedingungen könnten kaum schwieriger sein, unter denen die Rettungskräfte vor der Küste Südkoreas nach Menschen suchen, die sich vielleicht immer noch im Rumpf der gesunkenen Fähre befinden. Und noch während die Bergungsarbeiten laufen, wird erste Kritik laut. Eltern werfen den Behörden vor, sie hätten zu langsam reagiert und nicht offensiv genug informiert. Der Journalist Malte Kollenberg ist in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul und verfolgt von dort aus das Geschehen. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wie die aktuelle Lage denn aussieht.
Die aktuelle Lage ist nach wie vor unübersichtlich. Niemand weiß so recht, was eigentlich passiert. Es ist unklar, warum das Schiff untergegangen ist. Und bei den Angehörigen vor allem ist die Wut sehr groß darüber, dass von der Regierung so wenig Informationen kommt und dass man einfach nicht so richtig weiß, was ist denn jetzt mit den Leuten? Es werden noch 279 Personen vermisst. Die meisten davon sind Schulkinder.
Gibt es denn noch Hoffnung für diese Vermissten?
Ein bisschen Hoffnung gibt es natürlich noch. Und heute Mittag wurde angefangen, Luft ins Boot zu pumpen, um eventuelle Luftblasen, die in dem Boot existieren und in denen noch Leute am Leben sein könnten, auszuweiten. Das wird sicher nicht auf alle 279 weiterhin Vermissten zutreffen. Aber mit ein bisschen Glück kommt noch der eine oder andere lebend aus dem Boot heraus.
Wie kommen denn die Bergungsarbeiten ganz generell voran?
Schwierig. Die Wetterbedingungen da unten sind sehr schlecht. Es regnet heute den ganzen Tag schon. Und auch der Wellengang ist so hoch, dass die Taucher nicht ins Wasser können. Und damit kommen sie an das Boot nicht ran. Wie gesagt, die Luft, die reingepumpt wird, ist wahrscheinlich momentan die Variante, die am besten funktioniert.
Was weiß man denn zurzeit überhaupt über die Unglücksursache? Da gibt es ja verschiedene Spekulationen.
Es hieß am Anfang, wahrscheinlich ist die Fähre auf einen Felsen aufgefahren. Von vielen Experten wird das mittlerweile bezweifelt, dass die Route von Incheon bei Seoul nach Jeju auf die Ferieninsel ist eine sehr befahrene Route. Das Schiff hatte 2 Stunden Verspätung, weil es einfach zu spät ausgelaufen ist. Und der Kapitän hat wohl versucht, da etwas abzukürzen und ist etwas vom Weg abgewichen. Und da muss es, so sagen Experten, oder könnte es zu einem Wendemanöver beziehungsweise zu einem Abbiegemanöver gekommen sein, um einem anderen Boot auszuweichen. Dabei könnte Ladung verrutscht sein. Das hat wieder zu einer Unbalance im Boot geführt, im Schiff geführt. Und daraufhin ist das Schiff gekentert. Sowas kann natürlich immer passieren. Hier kommt hinzu, dass es wohl nicht der normale Kapitän war, der das Boot sonst steuert, sondern ein Kapitän, der die Urlaubsvertretung für den eigentlichen Kapitän gemacht hat, der damit auch weniger Erfahrung auf der Route hatte. Und damit wahrscheinlich die Lage vor Ort falsch eingeschätzt hat. Es könnte sein, dass es auch vor Ort Nebel gab und damit einfach die Sicht so eingeschränkt war, dass man nicht wirklich gut navigieren konnte. Hinzu kommt, dass der Kapitän, so heißt es in koreanischen Medien, wohl als einer der ersten von Bord gegangen ist. Und das ist eigentlich so gar nicht Kapitän-like. Sowas macht man nicht, wenn man der Kapitän ist.
Bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen, dann ist diese Havarie einer der schlimmsten Unfälle in der Geschichte Südkoreas. Wie geht das Land, wie gehen die Menschen im Land überhaupt damit um?
Man sieht in jeder U-Bahn-Station, in Fernsehern, in Restaurants, überall laufen die Nachrichtensender und es wird darüber berichtet. Man muss allerdings auch sehen, das Unglück ist 600 Kilometer von Seoul entfernt passiert ungefähr. Und in Seoul läuft das Leben einfach seinen normalen Gang weitgehend weiter. Natürlich sind viele Koreaner betroffen, dass sowas jetzt im Land passiert ist. Aber die meisten müssen einfach weiter zur Arbeit gehen, müssen ihren normalen Tagesablauf fortsetzen.
Das waren Auskünfte des Journalisten Malte Kollenberg in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Und das war die Mittagsausgabe von Info 3. Zum Nachhören gibt's diese Sendung, wie auch alle anderen SRF-Informationssendungen unter srf.ch. Heute im Studio Patrick Seiler.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.